NDR Kultur à la carte.
Dazu begrüßt sie Martina Kothe und mir gegenüber sitzt in dieser Stunde der Meteorologe, Ozeanograf und Klimawissenschaftler Professor Mujib Latif. Herzlich willkommen, Herr Latif.
Guten Tag.
Mujib Latif, Sie sind einer der prominentesten Fachleute, ein steter Mahner, wenn es um die Erderwärmung und den Klimaschutz geht. Und ich habe mal im Archiv nachgeschaut, ob ich eine ältere Aussage von Ihnen finde. Und ich bin fündig geworden in einer Reportage aus dem Jahr 1989 von N3 aktuell. Und der Titel der Sendung war »Klima vor dem Kollaps«. Und da werden Sie befragt, Sie waren damals gerade habilitiert im Fach Ozeanographie oder kurz davor habilitiert zu werden. Und wir hören mal kurz in den Beitrag rein.
Die Luftverschmutzung hat zugenommen, dementsprechend auch, Herr Dr. Latif vom Max-Planck-Institut, auch der Treibhauseffekt. Hat es einen direkten Zusammenhang? Und wenn ja, erklären Sie bitte kurz, was ist eigentlich Treibhauseffekt?
Der Treibhauseffekt ist vergleichbar mit dem Glashauseffekt oder dem Treibhauseffekt, den wir tatsächlich ausnutzen, wenn wir Pflanzen züchten wollen, vor allen Dingen bei nicht so guten Witterungsverhältnissen. Die Erde ist in der glücklichen Lage, dass sie die Energie, die sie von der Sonne erhält, wieder abstrahlen kann in Form von Wärmestrahlung in den Weltraum. Und wenn wir jetzt bestimmte Spurengase in ihrer Konzentration in der Atmosphäre erhöhen, dann kann dies dazu führen, dass die Spurengase einen Teil der Wärmeabstrahlung in den Weltraum verhindern. Das heißt, sie übernehmen praktisch wie beim Glashaus die Rolle des Glases und dadurch kommt es zu einer Temperaturerhöhung. Die wesentlichen Treibhausgase sind CO2, das Methan und die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKWs genannt. Es gibt noch andere, aber auf die drei wesentlichen sollten wir uns beschränken.
Da haben wir Sie gehört, Professor Mujib Latif, 1989. Und bereits damals haben Sie versucht, einer größeren Öffentlichkeit zu erklären, was der Treibhauseffekt ist. Und mit dem Erklären haben Sie bis heute nicht aufgehört. Wie motivieren Sie sich angesichts der Tatsache, dass gemessen an dem, was wir wissen heute über den Klimawandel, doch erschreckend wenig passiert ist in den letzten 30, 40 Jahren?
Na, ich motiviere mich vor allen Dingen dadurch, dass ich einfach weiß, wie wichtig das Thema ist und dass man einfach nicht nachlassen darf. Und ja, wenn ich so zurückblicke, die letzten Jahrzehnte sind technologische Umbrüche und die brauchen wir eben, doch immer ziemlich schnell passiert. Und das gibt mir immer noch die Hoffnung, dass die Welt dann irgendwann doch verstanden hat und dann die Mittel nutzt, die uns zur Verfügung stehen. Weil es ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten hätten, die Klimaerwärmung zu begrenzen. Wir müssen nur die Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass es technologische Weiterentwicklungen gegeben hat, die wir nicht außer Acht lassen sollten, wenn wir über den Klimawandel nachdenken. Dann habe ich Sie eben gefragt, was Ihnen Hoffnung macht. Ist denn manchmal auch die Erzählung über den Klimawandel zu negativ? Also gucken wir zu sehr auf das, was uns fehlt und zu wenig auf das, was schon geschieht?
Ja, ich denke, das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem wir uns hier bewegen. Auf der einen Seite bin ich ja nun mal Wissenschaftler und als Wissenschaftler muss ich die Dinge so darstellen, wie sie sind. Und tatsächlich ist die Welt auf einem Kurs, den man so als Art Kollisionskurs mit dem Planeten bezeichnen könnte.
Mit sich selber quasi.
Mit sich selber, genau. Und andererseits passiert natürlich in einigen Ländern durchaus etwas, auch bei uns in Deutschland, obwohl ich es immer wieder kritisiert habe, dass nicht genug passiert. Aber ich sage immer, wir Deutschen gehören doch noch zu den Guten dieser Welt. Und wenn alle tatsächlich so agieren würden wie wir Deutsche, also alle Länder, dann hätten wir das Klimaproblem also schon fast im Griff.
Das ist ja toll.
Ja, das ist toll, aber man muss einfach mal sehen.
Es ist nicht so, das ist mir klar, aber es ist trotzdem irgendwie aufbauend, das zu hören.
Ja, es ist aufbauend und deswegen finde ich, darf man auch nicht nachlassen. Man muss einfach zeigen, dass es geht. Und im Moment erlebe ich aber gerade jetzt Tendenzen, auch bei uns in Deutschland, wo dann gesagt wird, nee, nun haben wir gerade eine Wirtschaftskrise und nun sollen wir es mal mit dem Klimaschutz nicht übertreiben. Das ist genau falsch. Aus unterschiedlichen Gründen kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, auch aus ökonomischen Gründen, weil die Welt hat sich schon längst aufgemacht in die sogenannte Transformation der Wirtschaft. Das heißt also in neue Technologien, in saubere Technologien. Und wer da am Ende nicht schnell genug ist, der wird auch seinen Wohlstand verlieren.
Mhm. Darüber und über vieles mehr wollen wir in dieser Stunde sprechen, Mujib Latif. Wir machen eine kurze Pause und zwar hören wir jetzt Musik aus den Alpen, Nacht und Sonnenaufgang aus einer Alpensinfonie von Richard Strauss und danach sprechen wir weiter. NDR Kultur à la carte. Wir hörten Nacht und Sonnenaufgang aus der symphonischen Dichtung Eine Alpensinfonie von Richard Strauss, gespielt vom Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Andres Nelsons. Und heute zu Gast ist der Meteorologe, Ozeanograf und Klimawissenschaftler Professor Mujib Latif. Das war ein ganz schön emotionaler, musikalisch emotionaler Einstieg gerade in die Sendung. Und dann haben wir uns gerade so ausgemalt, ja, es hat düster begonnen, aber dann stand der Sonnenaufgang am Ende und das nehmen wir mal als gutes Omen für unseren Kampf gegen den Klimawandel. Man fragt sich ja, da Sie auch schon so lange als Vermittler von Wissenschaft in den Medien unterwegs sind, warum passiert so wenig über die letzten 30, 40, 50 Jahre? In Ihrem jüngsten Buch zählen Sie auch dazu, dass schon in den 1940er Jahren von einer Erderwärmung wissenschaftlich berichtet wurde. Das heißt, die Menschheit hatte in unseren Augen lange Zeit. Aber vielleicht sind wir auch eine Spezies, die einfach ein bisschen langsam ist.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe mich natürlich schon gefragt, nach einer so langen Zeit, warum passiert eigentlich nichts? Obwohl alle wissen, worum es geht. Ich kann auch Politikerinnen und Politikern eigentlich überhaupt nichts mehr beibringen. Die wissen alles. Wenn die Vorträge halten, dann sagen die eigentlich genau dasselbe wie ich auch. Und ich habe mich deswegen ja schon fast hilferufend an Neurowissenschaftler gewendet. Habe die mal gefragt, ihr beschäftigt euch doch mit dem Gehirn und warum funktioniert es denn nicht? Dann haben die mir gesagt, das hätte ich dir gleich sagen können. Ja, weil die Zukunft können wir nicht spüren. Und deswegen, so sagen sie, wird die Zukunft in unserem Gehirn downgegradet. Ich kann noch sonst was erzählen, was in 10, 20, 30 Jahren passiert. Das bewegt uns irgendwo nicht. Wir leben im Hier und Jetzt. Und das ist doch wahrscheinlich auch evolutionär bedingt, weil damals mussten wir den Bär erlegen, der nun gerade vorbeikam. Ja, aber wir haben nicht daran gedacht, ob wir irgendwie einen Bären vielleicht in 2 Jahren erlegen müssen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, andere Strategien überlegen, wie wir die Welt, und ich will jetzt gar nicht den Ball auf die Bürgerinnen und Bürger oder an die spielen, sondern es muss ja die Welt insgesamt machen, alle Länder. Und ich glaube, da müssen neue Formate, neue Erzählungen vielleicht auch und neue Methoden überlegen, wie wir da weiterkommen.
Ja, lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken. Wie würde denn eine Gesellschaft, eine Welt aussehen, in der CO2-Ausstoß minimiert ist?
Die Erwärmung wird weitergehen, egal was wir jetzt tun, weil das System ja auch träge ist. Aber da reden wir jetzt über ein paar Zehntel Grad. Wir sind jetzt schon irgendwo so bei ungefähr 1,5 Grad Erwärmung im weltweiten Durchschnitt gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das ist 1850 bis 1900. Das bezeichnet man im Allgemeinen als vorindustrielle Zeit. Und das ist eins der Paris-Ziele. Das heißt, de facto haben wir dieses Paris-Ziel schon gerissen. Und auch das 2-Grad-Ziel werden wir erreichen. Also im Pariser Klimaabkommen steht da deutlich unter 2 Grad. Das werden wir nicht schaffen, weil das würde ja fast bedeuten, dass wir jetzt innerhalb der nächsten Jahrzehnte wirklich auf einen Bruchteil des heutigen Treibhausgasausstoßes kommen. Und das ist überhaupt nicht zu sehen. Bis jetzt ist er immer nur gestiegen. Ja. Deswegen denke ich, müssen wir einfach auch der Realität ins Auge blicken. Das heißt aber auch, dass denn die Welt nicht untergeht. Ja, also ich habe so ein bisschen so das Gefühl, einige haben den Fehler gemacht, zum Beispiel mit diesen 1,5 Grad, zu sagen, okay, dann werden irgendwelche Schwellenwerte überschritten und hat so impliziert, die Welt würde untergehen und das passiert natürlich nicht. Ne? Aber es hat dann so Auswüchse gehabt, wie die letzte Generation beispielsweise. Ich meine, die jungen Menschen sind so verzweifelt, wenn man ihnen so etwas erzählt, ja, dass sie dann zu solchen Mitteln greifen. Und deswegen finde ich, sollte man aus meiner Sicht jedenfalls gar nicht solche Marken da festlegen. Die Politik braucht solche Marken, haben die mir immer wieder gesagt, aber aus wissenschaftlicher Sicht machen die eigentlich keinen Sinn. Wir sollten immer versuchen, die Erwärmung so gering wie möglich zu halten und jedes Zehntel Grad mehr, das zählt, oder jedes Zehntel Grad, das wir vermeiden können, ist gut.
Professor Mujib Latif, wir sprechen gleich noch ausführlich über Ihr neues Buch, in dem Sie den Klimawandel mit dem Handel verknüpfen. Auch schon im Titel Klimahandel ist der Titel, ist gerade bei Herder erschienen. Und da geht es darum, wie man Wirtschaftssysteme, unser Wirtschaftssystem mit dem Klimawandel in Bezug bringt und was alles an diesem Wirtschaftssystem hängt und was man verändern kann. Machen wir gleich nach der nächsten Musik. Und da geht es jetzt ums Meer. Wir hören von Franz Schubert das Lied Meeresstille. Das Lied Meeresstille von Franz Schubert war das in NDR Kultur à la carte, gesungen vom Bariton Matthias Görne. Er wurde begleitet von Ingo Metzmacher am Klavier. Mujib Latif ist zu Gast in dieser Stunde, Klimawissenschaftler, Meteorologe und Ozeanograf. Herr Professor Latif, Sie sind nicht nur Professor für Ozeanografie am Geomar in Kiel und an der Kieler Universität, Sie sind auch Vorsitzender des Club of Rome seit 2017, jener Vereinigung, die 1972 diese bahnbrechende Veröffentlichung herausgebracht hat, die Grenzen des Wachstums. Das heißt, da ist auch schon eine Beschäftigung mit Wirtschaft, mit Wachstum. Und außerdem sind Sie auch Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und gerade vor ungefähr knapp einem Monat 70 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Also das heißt, Sie haben wirklich Ihr Thema im Leben gefunden, die Vermittlung der Wissenschaft, die Sie begeistert. Hätten Sie sich das träumen lassen? Sie sind in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Ihr Vater war Imam in Stellingen. War das eine Idee, irgendwann mal was mit Wissenschaft zu machen? Oder gab es da eher religiöse Diskussionen zu Hause?
Es gab natürlich religiöse Diskussionen, weil mein Vater hätte es gerne gesehen, wenn ich in seine Fußstapfen getreten wäre. Aber für mich war dann schon ziemlich schnell klar, dass es nicht in Frage kommt. Und ja, es war schon irgendwie angelegt. Schon in der Schule, wenn ich Strafarbeiten aufbekommen habe, habe ich mir meistens so esoterische Themen ausgesucht, auch um die Lehrer zu ärgern. Ne? Da musste ich einen Aufsatz schreiben und dann habe ich da geschrieben über den Süßwasserpolypen zum Beispiel, so ein kleines Tierchen, was in Binnenseen vorkommt. Ne? Einfach um auch die Lehrer zu ärgern. Ne? Die mussten sich ja dann auch damit beschäftigen. Also es war schon immer so ein bisschen mein Ding. Ich habe dann zwar zuerst Wirtschaftswissenschaften studiert, weil meine Eltern meinten, ich soll mal was machen, womit man Geld verdienen kann. Aber dann habe ich doch ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Habe dann schnell gewechselt und habe es nicht einen Tag bereut. Das ist mein Leben. Die Wissenschaft ist mein Leben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Aufklärung war ja eine der großen Errungenschaften der Menschheit. Und im Moment ist ja die Aufklärung so ein bisschen unter Druck geraten. Ja, und es wäre wirklich schade, wenn zum Beispiel politische Entscheidungen nicht mehr wissensbasiert getroffen werden.
Das ist ein zusätzlicher Störfaktor in der ganzen Debatte um den Klimawandel zusätzlich, denn wir müssten uns eigentlich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Jetzt müssen wir aber nochmal erklären, politisch oder auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass es den Klimawandel wirklich gibt. Denn sie werden da auch oft angeschrieben von Menschen, die sagen, das stimmt ja alles gar nicht, ist ja total schön draußen, Herbst, wunderbar, alles richtig.
Ja. Ja, Sie haben vorhin schon den Klapper Forum angesprochen, die Grenzen des Wachstums. Und da wird zum Beispiel schon darüber gesprochen, dass es so etwas wie eine Zeitverzögerung gibt. Ja, dass es auch so etwas wie exponentielles Wachstum gibt. Seit Corona wissen wir ja, was das ist. Ne? Mhm. Das heißt, die Dinge entwickeln sich allmählich und dann beschleunigen sie sich. Und sprunghaft, irgendwann sind sie praktisch nicht mehr aufzuhalten. Ne? Und das ist natürlich Gift für uns Menschen. Ne? Wir haben immer so scheinbar das Gefühl, alles ist in Ordnung. Heute ist ja ein wunderschöner Tag hier in Norddeutschland. Und da denkt man gar nicht jetzt irgendwie an Hitzewellen und Extremwetter. Aber wir müssen uns einfach immer wieder klar machen, dass, obwohl scheinbar alles in Ordnung ist, ja, wir wirklich auf einem ganz schlechten Pfad sind, obwohl wir zum Beispiel so ein Gas wie CO2, das heute schon ein Gehalt in der Atmosphäre hat, den hat es seit Millionen von Jahren nicht gegeben, aber wir können es nicht sehen. Und das ist genau das Problem. Wir sehen die Bedrohung nicht. Wenn wir die Bedrohung sehen, dann handeln wir. Und da gibt es eben in der Vergangenheit durchaus Beispiele. Ich denke an den Smog. Wir hatten noch in Deutschland Smog in den 70er, 80er Jahren. Ja, das haben wir gesehen. Wir sind krank geworden. Das wollten wir nicht mehr. Und dann hat man gehandelt. Man hat die Kohlekraftwerke Rauchgas entschwefelt, also dass sie keinen Schwefel mehr ausgestoßen haben. Und damit war das Problem weg. Der saure Regen war weg. Der Wald konnte aufatmen.
Ja, das Waldsterben.
Genau. Und das Gleiche mit den Flüssen. Sie sind heute sauber. Waren früher Kloaken, aber dieses Klimaproblem, das ist schwer zu fassen und deswegen kommen wir da irgendwie nicht so in die Gänge.
Lassen Sie uns genauer über Ihr neues Buch sprechen. Klimahandel ist der Titel und Sie sagen, die Begrenzung der globalen Erwärmung ist eine Schicksalsfrage für die Menschheit und bedeutet zuallererst eine Neuausrichtung der Funktionsweise des Welthandels. Was muss auf diesem Sektor unbedingt passieren?
Ja, zunächst die Diagnose. Und die Diagnose ist denkbar einfach. Unser Wirtschaftssystem fußt auf Umweltzerstörung. Wir belohnen Umweltzerstörung. Zum Beispiel den Ausstoß von CO2, der wird nicht sanktioniert. Ja, es gibt zwar inzwischen einen CO2-Preis, aber in den allermeisten Ländern gibt es ihn eben nicht. Und das ist das große Problem. Deswegen haben es eben saubere Technologien so schwer. Ja, und deswegen fordere ich schon lange, und das ist eigentlich auch schon in der Politik angekommen, sie tut sich nur so schwer, das umzusetzen, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Ja, weil dann haben es natürlich die erneuerbaren Energien beispielsweise viel einfacher. Aber genau das passiert nicht und das ist eben ein Fehler. Bioprodukte dürften nicht teurer sein als konventionell gefertigte Produkte und dann würden doch alle, behaupte ich jetzt mal, Bioprodukte kaufen. Ja, das Gleiche gilt jetzt für ein E-Auto beispielsweise. Ne? Wenn E-Auto so teuer sind, es keine gute Ladeinfrastruktur gibt und so weiter und der Strom auch noch teuer ist, warum soll sich jemand ein E-Auto kaufen? Da macht doch keiner. Jeder, der mal eins gefahren hat, ich habe ja auch eins, der will davon nicht mehr lassen. Aber es ist wirklich fahren wie Gott in Frankreich, kann man sagen. Ja, und insofern, wir müssen die Anreize schaffen und dann machen die Menschen es auch wirklich mit Freude.
Professor Mujib Latif, darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Musik von Peter Tchaikovsky. NDR Kultur à la carte. Der Pianist Denis Matsujew spielte aus den Jahreszeiten von Peter Tschaikowski die Nummer 4, April Schneeglöckchen. Mir gegenüber sitzt in dieser Stunde Professor Mujib Latif und wir sprechen über den Kampf gegen den Klimawandel. Sie haben mal gesagt, Herr Professor Latif, dass das Thema besonders viel Aufmerksamkeit bekommt im September. In den Medien. September, Oktober, also im Herbst. Und das hat den Grund, dass meistens im November dann der Weltklimagipfel tagt. Jetzt am 11. November tagt der nächste in Baku in Aserbaidschan. Zum 29. Mal bereits. Und man fragt sich bei diesen ganzen Treffen, was es wirklich für einen Sinn hat, sich nochmal zu treffen und nochmal zu treffen, denn man hat den Eindruck, zumindest wird das oft so vermittelt, dass eigentlich gar nicht viel bis gar nichts passiert. Dennoch ist es wahrscheinlich gut, im Gespräch zu bleiben.
Absolut, es ist immer gut zu sprechen, weil ohne internationale Kooperation ist so ein Problem wie das Klimaproblem überhaupt nicht lösbar. Das ist auch eine völlig neue Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen, weil der Ort des Ausstoßes von Treibhausgasen, wie CO2 beispielsweise, ist irrelevant. Und das sehen wir doch daran, dass die Polregionen schmelzen, obwohl dort ja so gut wie niemand CO2 ausstößt. Und ich glaube, in so einer Situation haben wir Menschen noch nicht gesteckt. Und deswegen ist es eben wichtig, dass auf den Klimakonferenzen es auch Länder gibt, die zeigen, ja, wir haben etwas gemacht und wir haben unseren Ausstoß gesenkt. Ich will mal zwei Zahlen dazu nennen. Seit es die Klimakonferenzen gibt, also jetzt in ein paar Wochen wird die 29. Weltklimakonferenz stattfinden, ist der weltweite CO2-Ausstoß um ungefähr 60% angestiegen. Bei uns in Deutschland aber ungefähr um 40% gesunken. Und das zeigt einfach, dass man etwas machen kann und trotzdem seinen Wohlstand behalten kann, vielleicht sogar auch mehren kann. Das ist ja eigentlich die Aufgabe, Wohlstand zu erhalten oder auch Wohlstand zu schaffen durch eine andere Art zu wirtschaften. Und das hat ja auch der amerikanische Präsident Joe Biden gesagt. Während der Corona-Pandemie hat er ja dann gleich nach seinem Amtsantritt eine Weltklimakonferenz einberufen, aber eine online, also eine digitale. Ich habe mir dann auch tatsächlich die Rede angehört, live. Und das war eine Rede eigentlich an die eigene Bevölkerung. Mhm. Ja, natürlich hat er gesagt, die USA, nachdem Donald Trump jetzt abgewählt worden ist, sind wieder zurück auf der internationalen Bühne. Aber eigentlich hat er die ganze Zeit an seine eigenen Landsleute gesprochen, hat gesagt, wir schaffen neue Jobs, wir schaffen Millionen neue Jobs. Unsere Wirtschaft wird erstarken, eben durch diese sogenannte Transformation. Er versucht immer, und das ist auch in Amerika gut, das Wort Klima zu vermeiden.
Ja. Vielleicht sollten wir das auch tun hierzulande. Genau. Was meinen Sie?
Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, der Begriff Klimaschutz ist schon so ein bisschen verbrannt. Ja? Und worum es geht, ist doch Zukunftsfähigkeit. Wir müssen zukunftsfähig werden. Ja, das betrifft nicht nur die Lebensgrundlagen, es betrifft auch unsere Industrie. Und wer sozusagen hier nicht mitmacht, der wird die Zukunft verlieren. Wir sehen es doch jetzt schon in unserer Automobilindustrie. Wir haben uns zu lange es bequem gemacht. Wir dachten immer, wir sind die Besten. Ja, aber wir sind gar nicht mehr die Besten. Dann haben wir angefangen zu schummeln. Ja, dass dieses Skandal, über den redet ja kaum noch jemand. Ja? Und jetzt verlieren wir den Anschluss bei der E-Mobilität. Ne? Und in China zum Beispiel, großer Automobilmarkt, das ist ganz schwer, jetzt überhaupt noch Verbrenner zugelassen zu bekommen. Ne? Wie wollen wir denn in Deutschland jetzt noch unsere Verbrenner verkaufen?
Ich würde gerne noch mal den Blick auf die Klimakonferenz, die 29. Mitte November, werfen. Wo Sie gerade gesagt haben, in Deutschland haben wir es geschafft, das Pro-Kopf-CO2-Aufkommen um 40% zu senken. Das ist ja fantastisch.
Insgesamt.
Aber es ist eine richtig gute Nachricht.
Es ist eine gute Nachricht. Da ist so ein kleiner Wermutstropfen, muss ich aber auch sagen. Und zwar haben wir schon einen beträchtlichen Teil dadurch gewonnen, dass in Ostdeutschland eben doch sehr viel Industrie kaputt gegangen ist. Ja? Und insofern ist das jetzt zwar immer noch gut, aber es ist nicht so gut, wie es den Anschein hat, wenn man 40% hört. Aber trotzdem, wir haben es geschafft, alleine, dass wir den Ausstoß gesenkt haben, ja, im Vergleich zum weltweiten Ausstoß, finde ich, ist schon mal ein Erfolg. Und pro Kopf, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, Sie haben es ja angesprochen. Wissen Sie, wir entlassen pro Kopf und Jahr ungefähr 8 Tonnen CO2. 8 Tonnen, ja. In China sind das inzwischen mehr. In China sind das schon ungefähr 11. Ja, also China ist kein Entwicklungsland mehr. China ist sozusagen schon, hat schon Europa überholt. Ja, Indien ist noch ziemlich weit unten, bei ungefähr 2. Ja, stellen Sie mal vor, Indien ist das bevölkerungsreichste Land. Die machen jetzt genau dasselbe, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Die entwickeln sich über die fossilen Brennstoffe, insbesondere über Kohle und so weiter. Können wir alles vergessen. Und deswegen geht es bei den internationalen Konferenzen, um auf die zurückzukommen, auch um Glaubwürdigkeit. Wir müssen glaubwürdig sein, sonst wird uns niemand folgen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir etwas tun, dass wir auch unseren Pro-Kopf-Ausstoß senken, weil Sie können doch nicht irgendjemandem in Afrika erzählen, ihr dürft jetzt euren Ausstoß nicht mehr erhöhen. Ja? Wer gibt uns das Recht, mehr CO2 auszustoßen als andere Menschen auf dieser Welt?
Definitiv. Was wäre denn der bestmögliche Ausgang der Konferenz und was ist ein realistischer Ausgang oder eine realistische Botschaft, die dann von dort aus gesendet wird? Was denken Sie?
Also wichtig wäre aus meiner Sicht, dass es endlich mal eine klare Ansage gibt, dass man aus den fossilen Brennstoffen aussteigen will und das verknüpft mit einem Zeitraum. Weil jetzt sagt man immer, ja, wir wollen das gerne machen und wir bekennen uns dazu, aber ob das nun in 50 Jahren passiert, in 100 oder in 500 Jahren, das ist irgendwie immer offen und so viel Zeit haben wir einfach nicht mehr. Ne? Wir hätten damals 1972, Grenze des Wachstums, um darauf zurückzukommen, damals hätten wir anfangen müssen, dann wäre es alles so einfach gewesen. Aber wir haben nichts getan, sondern das Gegenteil und jetzt wird es immer schwieriger. Mit jedem Jahr, das wir warten, wird es immer schwieriger und vor allen Dingen immer teurer.
Multiplativ, wir sprechen gleich weiter. Musikalisch gehen wir jetzt nochmal ans Meer. Wir haben ja schon Franz Schubert gehört. Jetzt hören wir die Eindrücke eines anderen Komponisten, nämlich von Claude Debussy, La Mer.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Aus den drei sinfonischen Skizzen La Mer von Claude Debussy hörten wir den zweiten Satz Jeux de Vagues, Wellenspiele. Das Lucerne Festival Orchestra spielte unter der Leitung von Claudio Abbado. Und wir sind in dieser Stunde im Gespräch mit dem Klimaforscher Professor Mujib Latif und sprechen über die Dinge beim Klimawandel, die man benennen und ändern kann. Und wir haben eben von Ihnen gehört, dass man tatsächlich in relativ kurzer Zeit auch Fortschritte erzielen kann. Sie haben über die Umweltverschmutzung gesprochen, über die Wälder, die wir als Ziel angepeilt haben, wo wir gesagt haben, das ist nicht gut mit dem sauren Regen, wir ändern was. Die Flüsse und 40% weniger CO2-Ausstoß in Deutschland. Sie sagen auch, Klimaschutz muss Spaß machen. Wie kann denn das gelingen?
Auf zwei Wegen. Der eine Weg ist, wir leben nun mal in einer monetären Gesellschaft, über Geld. Ja, wenn man profitiert finanziell, ich glaube, dann machen viele mit. Es ist schade, dass die Regierung das Klimageld nicht angeführt hat. Ich glaube, das wäre noch mal etwas gewesen, was die Menschen wirklich dazu bewegt hätte, auch Maßnahmen zu akzeptieren. Aber wenn man die Leute nur einseitig belastet finanziell und dann es auch keine Entschädigung gibt, dann kann es nicht funktionieren. Da müssen wir uns nicht wundern. In Schweden beispielsweise gibt es einen ganz, ganz hohen CO2-Preis und da hat keiner rebelliert. Warum? Weil es ist transparent, was mit dem Geld passiert. Man hat Kindergärten unterstützt, man hat Schulen unterstützt und so weiter. Man hat zum Teil Steuern gesenkt, ja. Aber all das passiert bei uns nicht. Und deswegen ist Klimaschutz jetzt so ein bisschen etwas geworden, wo die Menschen eine Abneigung gegen haben. Dann das andere, da spreche ich jetzt für mich persönlich, ist auch irgendwo ein Wechsel des eigenen Denkens. Wissen Sie, ich nehme meistens öffentliche Verkehrsmittel und ich habe nicht das Gefühl, dass ich verzichte, wenn ich das Auto stehen lasse. Ich habe das Gefühl, ich gewinne dadurch. Ja, ich kann was lesen in der U-Bahn oder im Bus. Ich bin nicht gestresst, ich muss keinen Parkplatz suchen und so weiter. Natürlich hängt das immer von der persönlichen Lebenssituation ab. Ne? Aber trotzdem, da müssen wir hinkommen, dass es überall diese Möglichkeit gibt, auch im ländlichen Raum. Da müssen sie ja niemanden mehr irgendwie zwingen, etwas zu tun. Da machen die Menschen das wirklich gerne. Oder ich fahre gerne Fahrrad und jeder Arzt und jede Ärztin sagt ihnen ja auch, ist doch super, wenn du das machst, ja, tust du auch gleichzeitig was für deinen Körper. Also ich glaube, wir müssen einfach mal sehen, dass viele Dinge, die irgendwie verpönt sind, eigentlich sehr gut sind. Ja, bloß wir müssen, glaube ich, unsere Perspektive mal ein bisschen wechseln und überlegen, was ist wirklich Gewinn und was ist Verzicht. Und ich finde, viele Dinge, die als Verzicht ausgelegt werden, sind eigentlich Gewinn.
Definitiv. Das sagte in dieser Sendung auch die Klimawissenschaftlerin Friederike Otto, die eben wörtlich sagte, wir müssen die Erzählung ändern. Also, dass unser Gefühl von Freiheit und Abenteuerlust und bei uns sein verbunden ist mit einem Verbrennermotor, die Route 66 lang zu fahren, ist eine Verknüpfung, die nicht mehr zukunftsfähig ist. Das ist bloß die Frage, wie verknüpft man das gut, dass es wirklich auch ankommt und dass so eine gewisse ich tue doch alles Haltung und ich mag nicht mehr machen, Müdigkeit, gerade im Vergleich zu anderen Ländern, dass man sagt, ach, was bringt das
wir brauchen wenn ich Vorbilder.
Das mache? Das gibt's ja. Das
ja, ist, Vorbilder. Ich denke immer zum Beispiel Fußballspieler, wenn die zum Training kommen, kommen die mit den dicksten Autos da angefahren. Na, ich meine, warum können die nicht immer mit so einem schicken E-Auto da ankommen? Schauspielerinnen und Schauspieler beispielsweise das Gleiche. Das hat eine ganz andere Signalwirkung, als wenn ich das mache. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, wo noch einiges im Argen liegt. Das Gleiche gilt für die Politik. Ne? Weil wenn ich mir die Autos angucke, die Dienstwagen, ne, also die haben einen unglaublichen Verbrauch, sind meistens alles Verbrenner, ja, und da glaube ich, muss man wirklich auf breiter Ebene versuchen, einfach mal sein Verhalten zu ändern, auch sichtbar zu ändern, und am Ende muss Umweltschutz muss cool sein, einfach cool sein, und nicht derjenige, der die Umwelt schädigt, muss cool sein, das muss genau umgekehrt sein.
Nun, mit Ihrer Erfahrung aus den letzten 40 Jahren und noch länger eigentlich, die Sie sich mit dem Thema befassen, was glauben Sie, wann wird es soweit sein? dass wir wirklich sagen, das ist cool. Also es gibt viele Menschen, die das bereits tun, aber es wäre ja wichtig, dass es die meisten machen, wenigstens.
Ja. Also ich glaube, da sind zwei Druckmittel, wenn ich das so sagen darf. Das eine ist natürlich der CO2-Preis, der wird immer weiter steigen. Übrigens nicht nur bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern. CO2-Bepreisung gibt es auch schon im Rahmen der Europäischen Union. Und auch da werden die Preise steigen. Bald wird der Wärmebereich, also der Gebäudebereich auch da reinkommen. Der Verkehr wird reinkommen. Dann sieht Deutschland schon mal ganz alt aus. Dann drohen wirklich gewaltige Strafzahlungen, weil wir gerade im Verkehr und im Wärmebereich unsere Ziele nicht einhalten. Das ist das eine. Und das andere, das ist leider schade, finde ich, ist der Druck durch die Wetterextreme. Wir sehen es ja jetzt schon, wie sehr eigentlich unser Wetter schon außer Rand und Band ist. Es vergeht ja kaum eine Woche, wo nicht irgendwo wieder Rekordniederschläge sind, wo Menschen ums Leben kommen und so weiter. Und wir scheinen uns daran zu gewöhnen. Also so kommt mir das so langsam vor. Ja, vor ein paar Wochen hatten wir noch diese unglaublichen Überschwemmungen in Osteuropa, in Österreich und so weiter. Darüber redet kein Mensch mehr. Wenn ich überlege, was letztes Jahr alles passiert ist, 2023, in meinem Buch wollte ich eigentlich gar nicht so sehr darüber schreiben. Aber dann kam ein Ereignis, eine Katastrophe
nach der anderen. Das war ein extremes Jahr.
Es war wirklich ein extremes Jahr. Nicht nur das wärmste Jahr überhaupt, sondern auch so viele Wetterextreme, Waldbrände und. Und auch das wird natürlich uns in diese Richtung treiben und nicht nur uns, sondern auch die Wirtschaft, weil die werden natürlich auch merken, dass die dann nicht mehr so florieren kann.
Also bleiben wir hoffnungsvoll, Professor Mujib Latif. Zum Abschluss unserer Stunde hören wir noch mal ein bisschen Musik, und zwar von Frédéric Chopin, der uns auf die kommende Jahreszeit einstimmt. Winterstürme. Thank you. NDR Kultur à la carte heute mit dem Klimawissenschaftler Professor Mujib Latif. Und die eben gehörte Musik war von Frédéric Chopin aus den Etüden Opus 25. Hörten wir die Nummer 11 in A-Moll Winterstürme, gespielt von Maurizio Pollini. Professor Mujib Latif, wir haben uns gerade vorgenommen, dass wir am Ende der Sendung einen positiven Ausblick geben wollen, denn die negativen Nachrichten, wenn man über Klimawandel spricht, sind so immens, dass wir doch auch auf das gucken wollen, was gut läuft. Und in Deutschland läuft einiges richtig gut. Sie sagen zum Beispiel, wir haben alles, was wir brauchen, es fehlt der politische Wille. Das bedeutet ja, im Prinzip ist ganz viel möglich.
Im Prinzip ist ganz, ganz viel möglich, vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ländern, zum Beispiel in der EU. Wir haben ja kein Energieproblem. Es geht ja beim Klimaproblem in erster Linie um Energie, wie wir Energie erzeugen. Wir haben kein Energieproblem, wir haben erneuerbare Energie im Überfluss, wir haben Sonne, Wind, wenn wir wollen, Erdwärme, Gezeitenkraft und, und. Wir wissen, wie wir sie nutzen können, auch da haben wir kein Defizit und natürlich haben wir auch das Geld. Mir soll keiner erzählen, dass kein Geld da ist. Im Moment werden ja Milliarden und Abermilliarden für Kriege ausgegeben. Ja, also Geld ist genug da, es ist nur falsch verteilt. Also es ist wirklich alles da und deswegen habe ich eben gesagt, der politische Wille fehlt. Nicht nur in Deutschland ist er schon ein bisschen da, aber eben auch in sehr vielen anderen Ländern. Und was ich nicht verstehe, und das müssen wir hinkriegen, ist, in Europa könnten wir doch so einen großen Wurf machen, dass alle profitieren. Also die Südländer haben noch ganz viel erneuerbare Energie. Die haben Sonne im Überfluss, die haben zum Teil auch Platz, wo man Wind dann nutzen kann, dass wir eine zusätzliche Einnahmequelle, ja, wir sind relativ reich in Nordeuropa, wir könnten dann sozusagen Ausgleich schaffen. Also es ist doch eine Win-Win-Situation, die wir da hinkriegen könnten. Und aber irgendwie zerfallen im Moment Staatenbünde wieder in Nationalstaaten, ne? Und das darf eben nicht sein, deswegen müssen wir das umkehren. Ich hoffe, dass die EU das auch schafft über den European Green Deal. Im Prinzip ist das eine super Geschichte, ja, aber der muss dann auch umgesetzt werden, ne?
Wenn man Sie so leidenschaftlich sprechen hört, dann könnte man vermuten, gab es mal irgendwann eine Idee, auch in die Politik zu gehen, oder sind Sie einfach so mit Leib und Seele Wissenschaftler, dass das nicht in Frage käme?
Also ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftler und habe die Wissenschaft auch nie aufgegeben, obwohl ich so viele andere Dinge zu tun habe. Aber natürlich gab es auch Angebote, in die Politik zu gehen, aber die habe ich stets abgelehnt, weil ja, ich habe studiert, um Wissenschaft zu machen und das werde ich bis zu meinem Lebensende auch weitermachen.
Was ist Ihre Motivation, da jeden Tag wieder an den Schreibtisch zu gehen? Denn die Nachrichten, die Sie bekommen, obwohl wir jetzt den Blick aufs Positive gewendet haben, sind oft nicht positiv und geben eher Anlass zur Besorgnis.
Es gibt ja auch andere Fragestellungen im Bereich der Klimaforschung und die sind eben total spannend. Also warum schwankt das Klima ohnehin, auch ohne uns Menschen oder ohne, dass sich die Sonnenstrahlung verändert? Ja? Und da gibt es so viele Dinge, die man noch erforschen kann, auch zum Beispiel sowas, ist der nächste Sommer eigentlich vorhersagbar oder nicht? Das wäre natürlich super, wenn wir das könnten. Ob es wirklich gut ist, sage ich, lasse ich mal stehen, aber weil so ein gewisses Überraschungsmoment ist ja auch immer gut. Ne? Aber trotzdem, es ist spannend und wer hat schon die Möglichkeit, die Geheimnisse der Natur zu entlocken?
Professor Mujib Latif, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch im Studio. Wir sind leider am Ende der Sendung und alles Gute weiterhin für die Zukunft. Und wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es dies. Bitte bleiben Sie ein Mahner und erzählen uns noch ganz viel.
Das werde ich tun.
Dankeschön. Das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Klimawissenschaftler Professor Mujib Latif. Zum Klimawandel hat er etliche sehr lesenswerte Bücher geschrieben. Zuletzt rausgekommen ist das Buch Klimahandel, wie unsere Zukunft verkauft wird. Und am Mikrofon für diese Stunde verabschiedet sich Martina Kote.